Ich liebe Familie Gottes, alt und jung. Zu mir hat mal jemand gesagt, die Gesundheit einer Gemeinde kannst du am Lachen der Kinder und am Händeheben von Männer im Gottesdienst erkennen. Und ich habe beides erkannt hier. Lachende Kinder und Männer, die in der Anbetung ihre Hände ausstrecken zu Gott. Wie schön. Ich freue mich, hier in Berlin in der Begegnungskirche zu sein. Ihr seid unsere geistliche Wurzel. So das, was im Schwabenland dann auch seine Kreise gezogen hat, via Movement. Wir haben circa 70 Kirchen in Deutschland. Es hat hier in Berlin begonnen mit Karl Fix und Erweckung, Zeltmission. Am Freitag hat Paul uns so in diese Geschichte mit hineingenommen, auch in eure Geschichte. Und ich bin Gott dankbar für euch, dass ihr die Fackel hier weiter tragt. Wir sind nicht Bewahrer der Asche, wir sind Fackelträger, auch im Jahr 2026, und wir sind das Licht der Welt hier in Berlin und auch im Schwabenland, Baden-Württemberg, in Bayern, und dann gibt's in Ostdeutschland und vielen anderen Bundesländern noch ein paar via Movement Gemeinden. Und Paul, ich bin Paul-Fan. Absoluter Paul-Fan. Sein Herz, das schlägt für Jesus und es schlägt für Menschen. Und zwar jeden Menschen. Egal, ob reich, ob arm. Es ist Gnade da für jeden Menschen. Und Paul spiegelt es wieder. Und er hebt immer wieder auch den Finger für Berlin und für Ostdeutschland. Und das ist ein Segen. Ein Segen auch für unsere Bewegung. Und für mich ein richtiges Vorrecht. Ein Vorrecht heute hier predigen zu dürfen bei euch in der Begegnungskirche. Ich freue mich auf die Begegnung auch nachmittags in der Gemeinschaft beim Essen, euch kennenzulernen. Es gibt Momente im Leben, die alles verändern können. Kennst du das? Du begegnest deiner Traumfrau, deinem Traummann, du machst einen Karriereschritt und auf einmal verändert sich dein Leben oder es kommt eine Krankheit in dein Leben hinein. Es war im August 1928, als Alexander, er war Bakteriologe, Forscher, und im August 1928 war er frustriert, weil seine ganze Forschung irgendwo keine Frucht hatte, keine Erfolge vorzuweisen hatte. Und so beschloss er, ich mache Urlaub, ich mache den Laden erstmal dicht und danach sehen wir weiter. Und er ging in Urlaub, September 1928 kam er zurück in sein Labor und er wusste, das Erste, was dran ist, ist mal wieder klar Schiff zu machen, Restart von Null zu beginnen. Und so wusch er Glas für Glas ab und plötzlich war das so, ein Forschungsglas, das mit dem er gearbeitet hatte, und er stellte fest, da ist ein Ring, außerhalb von diesem Ring alles voll mit Bakterien, innerhalb von diesem Ring keine Bakterie. Sein erster Moment war, ach, ich wisch's auch ab. Der zweite Moment war, ich untersuch das, ich schaue da nochmal genauer hin. Und das tat er. Und es war eine Sternstunde der Menschheit. Nämlich Penicillin war entdeckt. Und ich möchte mal fragen, wer von euch hat noch keine Antibiotika gebraucht im Leben? Niemand, oder? Wir haben alle schon mal so Antibiotika-Tabletten geschluckt und es hat uns geholfen zur Gesundheit. Und das war eine Sternstunde für die Menschheit. Ich möchte mit euch heute eine Sternstunde in der Geschichte Gottes anschauen, die alles verändert hat. Und du findest diese Geschichte in 2. Mose, Kapitel 3, die Geschichte von der Berufung Mose. Und du darfst deine Bibel gern aufschlagen und einfach mitlesen. 2. Mose, Kapitel 3. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten. Sag mal laut, doch. Doch. Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Da sprach er: Tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen. Und ich habe auch ihr Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Und Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort hat Kraft. Dein Wort, Herr, das ist, was du bestätigst, auch heute noch. Und schenk uns ein Moment der Begegnung, der alles verändert. Herr, wenn du uns begegnest, Herr, dann kommt Heilung. Wenn du uns begegnest, dann geschieht Befreiung. Wenn du uns begegnest, Herr, dann fällt die Last der Sünde von uns ab. Und darum bete ich auch heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Herr, begegne uns, wie du Mose damals begegnet bist. Amen. Mose, ihr kennt die Geschichte vielleicht schon von der Kinderstunde her. Der Prinz von Ägypten, ausgebildet am Hofe Pharaos. Und er sah diese Ungerechtigkeit mit dem Volk Israel und dachte, hey, da muss man was dagegen tun. Und er nahm es in die eigene Hand. Er schlug einen Ägypter, hatte Angst dann vor dem Pharao, vor dem Urteil. Und er floh. Er floh in die Wüste Midians. Und da sehen wir, hey, das war kein Höhepunkt im Leben von Mose. Das war Wüste. Er war an einem Wüstenort und das nicht nur äußerlich, sondern innerlich. So vielleicht seine ganzen Träume, die er als junger Mensch schon gehabt hat, als Befreiungsmann Gottes unterwegs zu sein, irgendwo war es im Sand zerronnen. Ich weiß nicht, wo du dich heute Morgen befindest. Vielleicht befindest du dich am Gipfel deines Lebens gerade und du schaust herunter und siehst, was du alles an Wegstrecke schon geleistet hast und vollbracht hast. Ich gratuliere dir und ich freue mich für dich, wenn du solche Momente gerade erlebst. Genieß es, freu dich daran, sei Gott dankbar, dass er dich auf diesen Gipfel geführt hat. Aber ich kenne auch Momente, wo es ins Tal hinuntergeht. Ich kenne auch Momente, wo Wüste plötzlich sich in meinem Leben offenbart, groß tut, auftut. Und ich habe eins festgestellt, oben auf dem Gipfel, du, da passiert nicht viel. Ist oft nicht viel passiert in meinem Leben. Aber in den Wüstenzeiten, an den Orten, in den Tälern, da ist mir immer wieder Gott begegnet. Und genau das ist der Moment, wo Mose in der Wüste unterwegs ist. Er hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Also absoluter kein Höhepunkt im Leben von Mose. Und er kommt an diesen brennenden Dornbusch, der brennt, ohne zu verbrennen. Und jetzt liebe ich meine Schlachterübersetzung, weil in meiner Schlachterübersetzung, da steht dieses kleine Wort: Ich will doch schauen, was es damit auf sich hat. Hast du da gut aufgepasst? Das zeugt für mich, Mose, er sah diesen brennenden Dornbusch und wahrscheinlich hat er in seinem Leben schon tausende brennende Dornbusche gesehen. In der Wüste ist es nichts Ungewöhnliches, einen brennenden Dornbusch zu sehen. Aber während er so seine Schafe wegtreibt von diesem brennenden Dornbusch, Schwiegervater, der zählt abends die Schafe nach, ich darf keins verlieren, hält er inne und denkt sich, ich will doch mal schauen, was es mit diesem Dornbusch, der da brennt, ohne zu verbrennen, auf sich hat. Und ich möchte dir, lieber Freund, heute Morgen mitgeben, dass du deine geistliche Neugier im Leben nie verlieren darfst. So wir Menschen, wir sind geboren mit einem Körper und wir essen und wir trinken und wir müssen schlafen und es gibt viel Schönes zu entdecken in dieser Welt. Aber Gott hat uns einen Geist gegeben und in diesem Geist, da weckt Gott immer wieder mit seinem Geist, unseren inneren Geist, möchte er aufwecken, zu unserem Leben hineinzusprechen. Und es braucht diese geistliche Neugier, die du nie vergisst und wo du immer unterwegs bist und sagst, Herr, was gibt's heute zu entdecken? Bist du heute so hierher gekommen in diesen Gottesdienst mit dieser geistlichen Neugier, mit dieser Erwartung? Herr, was hast du heute hier vorbereitet? Was möchtest du tun mit meinem Leben, in unserer Kirche, in unserer Gemeinde? Und vielleicht ist es nur ein Gedanke, setz dich neben den Bruder, neben die Schwester, red mal hier ein freundliches Wort, lad doch mal diese Person ein. Vielleicht ist es nur ein simpler, einfacher Gedanke. Und ich glaube, das ist diese geistliche Neugier, aus der Gott seine Geschichten schreibt in unserem Leben. Glaubst du das? Ich glaube das. Und ich möchte so unterwegs sein. Und ich bin gespannt, was Gott heute Morgen hier in diesem Gottesdienst zu tun hat, vorhat, tun möchte. Gott fängt an zu reden. Und es ist der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Wir haben einen Gott, der redet in unser Leben hinein. Wir haben keinen stummen Gott, sondern wir haben einen Gott, der redet und spricht auch heute noch. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und eins der wichtigsten Dinge für uns Christen ist, dass wir lernen, auf die Stimme Gottes zu hören. Das ist etwas, wo ich in meiner Kirche immer wieder predige und den Menschen mitgebe, lerne auf die Stimme Gottes zu hören. Und dann kam mal so eine Person zu einem Pastor und sagte, Pastor, wie kann ich lernen, auf die Stimme Gottes zu hören? Und der Pastor im Gottesdienst, vorne am Mikrofon, die Person hinten im Gottesdienst, der Pastor sagte etwas und die Person hinten sagte, ich kann dich nicht verstehen, ich höre dich nicht. Und er kam in die Mitte vom Saal und fragte wieder, Pastor, wie kann ich lernen, die Stimme Gottes zu hören? Und wieder sagte der Pastor was. Und er sagte, Pastor, ich kann dich immer noch nicht verstehen. Und schließlich stand er vor dem Pastor, vor dem Altar und fragte ihn zum dritten Mal, Pastor, wie kann ich lernen, die Stimme Gottes zu hören? Und der Pastor wiederholte zum dritten Mal, was er dreimal schon gesagt hatte. Oft flüstert Gott. Leben. Oft flüstert Gott in unserem Leben. Gott schreit ganz selten in unser Leben hinein. Das tut er, wenn's Gefahr droht, wenn's eng wird, wenn irgendwo Not am Mann ist, dann schreit er auch mal in unser Leben hinein. Aber die meiste Zeit habe ich festgestellt, dass es diese sanfte Stimme Gottes in unserem Leben ist, wie er in unser Leben hineinsprechen möchte. Und deshalb ist es wichtig, dass wir aus unserem Alltag, aus unserem Trott, aus unserem To-Do, diese geistliche Neugier, Gott, was möchtest du heute tun? Diesen Schritt auf Gott zutun. Und Gott fängt an zu reden zu Mose und er sagt, zieh deine Schuhe aus, denn dieser Ort, auf den du stehst, ist ein heiliger Ort. Wenn du Gott kennenlernen willst, dann ist Heiligung der Weg. Ohne Heiligung ist es unmöglich, Gott zu schauen. Es gibt Orte, wo man seine Schuhe auszieht, oder? Ich habe 5 Kinder, 3 Töchter und eine kleine Prinzessin. Und ihre Lieblingsfarbe war? Rosa, alles rosa. Zimmerwand rosa, Bett rosa, Fahrrad rosa und einer ihrer schönsten Tage im Leben war, als sie rosa Schuhe geschenkt bekam. Und sie zog sie sofort an, war den ganzen Tag mit diesen Schuhen unterwegs und abends durfte ich meine Prinzessin ins Bett bringen und ich traute meinen Augen nicht. die lag mit ihren rosa Schuhen im Bett. Und jetzt hatte ich als Vater die Aufgabe, meiner Tochter beizubringen, hey, Prinzessin, im Bett trägt man keine Schuhe. Das ist ein Ort, wo sauber sein muss. Und mit deinen Schuhen warst du den ganzen Tag unterwegs, bist über den Asphalt gelaufen, bist durch den Dreck marschiert. Hoffentlich hast du den Bogen um das, was Hunde hinterlassen haben, noch irgendwo bekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du mit deinen Schuhen nicht ins Bett hineingehst. Bett ist ein sauberer Ort, wo man keine Schuhe trägt. Weißt du, wenn du Gott nahe kommen willst, ist es wichtig, dass wir erkennen, Gott ist ein heiliger Gott. Und es braucht diesen Moment auch in unserem Leben, wo wir Dinge ablegen in unserem Leben, die uns von Gott trennen. Jesus, er wäscht seinen Jüngern die Füße in Johannes Kapitel 13. Und er kommt zu Petrus und wäscht ihm die Füße und Petrus wehrt ab und sagt, nee, Herr, du sollst mir doch nicht die Füße waschen. Und Jesus antwortet ihm, Petrus, es ist notwendig, dass ich dir die Füße wasche, so können wir Anteil aneinander haben. Und Petrus, er schwenkt sofort um und er sagt, okay, Herr, wenn das so ist, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern wasch mich ganz. Und Jesus sagt, nein, Petrus, einmal gereinigt, das reicht. Aber Füße waschen ist das, was täglich dran ist. Und lieber Freund, wenn du Jesus kennst, Jesus, er ist unser Retter. Er ist unser Leben hineingetreten. Er hat in dein Leben vielleicht hineingesprochen. Dann ist der nächste Schritt ganz wichtig, nämlich die Taufe. Demnächst habt ihr die Taufe wieder am See hier. Lass dich taufen. Das ist dieses Reinigungsbad, dieses äußere Bekenntnis, dieses Zeugnis. Jesus hat mich reingewaschen. Er ist mein Retter. Das ist mein Bekenntnis. Und du lässt dich taufen und kommst hervor und es symbolisiert das, was in deinem Leben geschehen ist. Reinigung, Vergebung, Rettung durch Jesus. Aber in unserem Alltag, da mache ich mir bis heute noch meine Füße immer wieder dreckig. Und ich trete hier in diese Sünde hinein. Und hier in dieser falsche Gedanke, der in meinem Kopf herumschwirrt. Diese Tat, die ich irgendwo verbockt habe. Und ich merke, wie der Heilige Geist mich darauf aufmerksam macht. Und die Bibel, wenn die Bibel davon spricht, Hebräerbrief, ohne Heiligung wird niemand Gott schauen. Heiligung ist ein wichtiges Thema, auch heute noch im Jahr 2026. Nicht nur die Gnade, sondern auch die Heiligung braucht es in unserem Leben. Und Heiligung, verwechsel Heiligung nicht mit Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit geschieht nicht in der Nähe Gottes, sondern hey, da sind wir, die Buchstabenreiter und die Pharisäer und die Gesetzeshüter. Heiligung geschieht in der Nähe, aus der Nähe zu Gott heraus. Ich will Gott nicht verlieren. Ich will näher an Gott ran. Ich will mehr von seiner Liebe. Ich will mehr von seinem Heiligen Geist. Und deshalb eins meiner Gebete jeden Tag ist, Herr, prüf mich, erforsch mich, wie ich es meine. In meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Handeln. Ich möchte näher an dich herankommen, Herr. Ohne Heiligung werden wir Gott nicht schauen. Und Mose, er zieht seine Schuhe aus. Und dann kommt die Berufung Gottes neu hinein in das Leben von Mose. Und wenn du dir diese Berufung von Mose genau anschaust, die in diesem Kapitel beschrieben wird, dann unterscheidet es sich nicht groß von dem, was Mose vor ein paar Jahren zuvor in seinem Herzen schon verspürt hatte. Diese Ungerechtigkeit von Sklaverei, von Unterdrückung, von der Knechtschaft des Volkes Israels, die hatte Mose damals schon bewegt. Bis zu dem Punkt, dass er es in die eigene Hand nahm und mit seiner Kraft einen Ägypter erschlug und seitdem auf der Flucht war. Aus Angst vor dem Pharao, aus dem Gedanken des Versagens heraus. Und plötzlich in diesem Feuer spricht Gott neu hinein in das Leben von Mose. Und es kommt diese Berufung, geh zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Was ist der Unterschied zwischen damals und dieser Berufung? Und ich möchte sagen, was der Unterschied zwischen damals und in dieser Berufung liegt, nämlich das Feuer Gottes. Nicht in seiner Kraft sollte Mose ziehen, sondern in der Kraft Gottes. Und dieser brennende Dornbusch, das, was Mose neugierig gemacht hatte, war nicht ein brennender Dornbusch, sondern ein brennender Dornbusch, der nicht verbrannte. Ich kenne Gemeinde. Ich bin schon jetzt dann 30 Jahre Pastor in einer Gemeinde und ich kenn alle Geschichten, die Gemeinde mit sich bringt. Und ich kenne auch Geschichten, wo Menschen ausgebrannt sind, innerlich ausgebrannt sind, die am Anfang Feuer und Flamme waren und Vollgas gegeben haben. Und irgendwo auf der Strecke ist ein Feuer gelöscht worden. Sei es durch Gesetzlichkeit, sei es durch falsche Motivation, sei es durch irgendeine andere Person im Leben oder ja, Kirche ist Kirche, besteht aus Menschen. Aber ich kenne auch dieses Feuer Gottes. Und es ist dieses Feuer Gottes, das bis heute in meinem Leben brennt und warum ich Pastor einer Gemeinde bin mit Leidenschaft für Jesus und für Menschen. Und es ist das, womit Gott seine Gemeinde bauen will, mit seinem Feuer. Ein Feuer, das brennt, ohne zu verbrennen. Kennst du dieses Feuer? Die Emmaus-Jünger im Neuen Testament, erinnere dich. Auf dem Weg nach Emmaus begegnen sie Jesus, dem Auferstandenen. Und zuerst erkennen sie ihn nicht, aber dann erkannten sie ihn. Und was sagen sie? Brannte nicht in uns ein Feuer, als er mit uns redete? Oh, hey, es gibt keine Herausforderung, die zu schwer ist. Es gibt keine Schwierigkeit, kein Angriff, der zu schwer ist. Wenn das Feuer Gottes in uns brennt, dann wissen wir, der Heilige Auferstandene, unser Herr Jesus Christus, er ist bei uns, er ist mit uns, er lebt in uns. Und ich wünsche euch dieses Feuer hier als Begegnungskirche. Ihr seid nicht die Bewahrer der Asche, sondern ihr seid die Fackelträger hier in Berlin. Ihr seid diejenigen, die das Licht der Welt sind. Licht im Plural. Nicht du als Einzelner, sondern als Kirche, als Gemeinde seid ihr Licht hier in Berlin, in dieser Stadt. Und dieses Feuer, das brennt in jedem, der mit Jesus unterwegs ist. Es brennt für die verlorenen Menschen und es brennt für die Gemeinde Jesu. In unserer Kirche letzten November kam eine junge Frau, sie hat ein Kind und war verheiratet und irgendwann in ihrer Ehe kam ans Licht, dass ihr Mann eine falsche Identität hatte und dass er andere Frauen hatte. Und für diese junge Mutter brach eine Welt zusammen. Da war plötzlich kein Boden mehr. Das, was sie sich erwünscht hatte, Familie, heile, schöne Welt, plötzlich war der Boden weggebrochen und sie stürzt in ein Loch. Sie wurde depressiv, sie war entmutigt, niedergeschlagen. Kam aus Ostdeutschland, hatte keinen Bezug zur Kirche, aber ihre Nachbarin Dorothea lud sie ein in unsere Kirche und sie kam und am Anfang schämte sie sich. Da war eine gewisse Scham. Ah, ich passe hier nicht her. Das hier ist eine heile, fromme Welt hier irgendwie. Ich passe nicht rein. Aber sie war plötzlich überwältigt von der Liebe und von der Annahme. Zum einen von Menschen, von unserer Kirche, aber vor allem von unserem Gott, Jesus Christus, der Menschen liebt, jeden Menschen liebt. Und sie hat Jesus ihr Leben gegeben, war im Alpha-Kurs dabei, am Ende ein Kind Gottes. Jetzt im Juli will sie sich taufen lassen. Sie hat angefangen, ihre ganzen Familie von Jesus zu erzählen. Alles Leute, Atheisten aus Ostdeutschland, Sachsen-Anhalt und schleppt jeden mit irgendwie und ist ein brennendes Zeugnis von Jesus Christus, von seiner rettenden Kraft. Und was mich begeistert hat an dieser Frau Vanessa, eines Tages kam sie zu mir und sagte, Markus, wo kann ich in der Gemeinde dienen? Weißt du, als Pastor liebst du so eine Frage. Wir sind konfrontiert mit vielen Fragen und Problemen im Alltag. Aber wenn jemand von sich aus kommt und sagt, Pastor, wo kann ich dienen? Das ist eine Frage, die liebt jeder Pastor. Hast du die deinem Pastor schon mal gestellt? Hey, wenn Feuer in deinem Herzen brennt, dann bist du Fackelträger und sitzt nicht nur im Raum hier, um irgendwie dich am Licht zu freuen, sondern ihr seid das Licht dieser Welt, dieser Stadt. Mit dem Feuer Gottes, das brennt, ohne auszubrennen. Und jetzt freue ich mich über Timmy, der euch noch mehr von diesem Feuer Gottes erzählen wird.
Halleluja. Was passiert, wenn Feuer auf uns kommt und wie kann das ausschauen im Alltag? Bin ich am Brennen, wenn ich richtig rumlaufe und sage, hey, ich bin on fire, ich brenne für Jesus, mein Herz und das Ganze. Ist das das, wenn wir richtig brennen? Ich möchte keine zweite Predigt machen, aber in der Apostelgeschichte, Kapitel 28, die erste 1 bis 6, lesen wir von der Apostel Paulus, dass er gefangen war auf einem Schiff, er litt einen Schiffbruch, er schwimmt, landet auf dem Insel namens Malta. Und die Inselbewohner nehmen dem auf und die gerettet worden sind und die sitzen ums Lagerfeuer. Der Apostel Paulus schmeißt Holz in dem Feuer und aus diesem Holz kommt eine Schlange raus, beißt ihm in der Hand und die Bewohner von Malta erkennen, das ist eine giftige Schlange, die wird jetzt tot umfallen und die sagten, wow, die Rache der Götter, pass auf, die Rache der Götter, der muss ein Mörder sein, so das war die erste Aussage, die Rache der Götter wird ihm treffen, das muss echt ein Mörder sein. Als sie gewartet hatten, und ist nichts passiert, staunten sie und die Bibel sagt, und sie änderten ihre Sprache. Sie sagten, wow, das muss ein Gott sein. Von einem Mörder zu einem Gott. Warum? Weil Gottes Feuer und Salbung auf ihm kam. Und ich möchte euch nur ein kleines Zeugnis erzählen und dann beten wir miteinander und füreinander, weil Paul hat damit angefangen, Markus hat weitergemacht. Hier entstanden Flammen Gottes und diese Fackeln Gottes, die hier angezündet werden, sie dürfen nicht so rauchen, die Fackeln, sondern sie sollen weiter leuchten und weiter brennen und weiter andere Menschen mit dem Licht Gottes anstecken. Amen. Meine Tochter war gerade kurz vor ihrem 13. Lebensjahr und besuchte den Via Movement Youth Conference, wir nennen ihn die Elevate Youth Conference, zum ersten Mal, die war ein paar Monate vor ihrem 13. In diesem Konferenz kommt der Heilige Geist auf meine Tochter und zündet sie mit Feuer an. Das Ganze habe ich nicht gesehen, nicht miterlebt, nicht mitbekommen. Unsere Gebetsteamleiter haben mir das später erzählt bei uns in der Gemeinde. Fakt ist, die Kleine kam nach Hause und die fing mich an durchzulöchern mit Fragen. Papa, was macht der Heilige Geist? Wer ist der Heilige Geist? Wie wir? Und sie hat mich so mit, ich habe versucht, kindergerecht das Ganze zu erzählen, dass es ungefähr vom Anfang November bis irgendwann mal Anfang Februar, da haben wir in der Connect Church unser Gebetsmarathon, da beten wir 7 Tage die Woche, 28 Gebetsabende, jeden Abend ein Gebetsgottesdienst. Und in diesem Gebetsgottesdienst haben wir einen Teil, wo wir für Menschen beten und Menschen segnen. Also es ist eine ganz spezielle Art von Gebetsgottesdienst. Und ich bete vorne irgendwo für die Leute, die nach vorne gekommen sind. Und ich bete in der Regel mit offenen Augen, weil ich gerne die Wunder, die geschehen, auch miterleben möchte. Sonst verpasse ich das Ganze und habe keine Zeugnisse. Und ich sehe auf einmal, wie meine Tochter, ich bete für jemanden, da sitzt meine Tochter irgendwo in der Reihe. Nicht mal 13, da wäre noch bis in den März, da wäre die 13 geworden. Sie steht einfach auf, ich bete vorne, sie steht auf, geht eine Reihe zurück, da war eine Frau. Und sie legt ihre Hände so auf diese Frau und irgendwie heult sie und betet und die Frau kippt ihr auf den Boden und ich, Alter, was macht die Kleine da? Sie geht nochmal zu einer anderen Frau hinterher, legt Hände auf diese Frau, betet und betet und ich gucke nur von vorne und sage, wer kann sie jetzt abholen, Junge? Und die Frau kippt ihr um. Und die geht zu der dritten Frau und macht genau dasselbe, legt Hände auf die Frau und betet irgendwas und ich sehe, wie ihre Tränen runterlaufen und die Frau kippt ihr genauso um. Und ich, Alter, wie macht sie das? Ist ja echt cool. Richtig geil, die kleine Maus, die hat irgendwas drauf, was ich gerne auch hätte. Also gut, das Ganze war fertig, wir fahren eine Viertelstunde nach Hause. Und ich sage ihr, Jana Schatz, wer hat dir gesagt, du sollst beten? Habe ich dir gesagt, du sollst für Leute beten? Er sagt, oh nein, Papa, sorry, habe ich das falsch gemacht? Weil irgendwas sagt, nein, nein, aber wir haben nicht darüber geredet, dass du für Leute beten sollst. Warum bist du nach hinten gegangen und hast für Menschen gebetet? Sag mir, Papi, ich habe keine Ahnung, ich habe es im Herzen gefühlt, ich muss das einfach tun. Einfach für Leute beten. Das hat irgendwie was in mein Herz gesagt, ich soll das da machen und deswegen habe ich gemacht, war das schlimm? Sag, nein, nein, nicht schlimm. Und jetzt war ich sehr neugierig. Ich wollte wissen, was sie da gebetet hat. Und er hat gesagt, was hast du gebetet? Warum sind die Leute dir umgekippt? Was hast du da gemacht? Und sie sagt mir, Papa, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur Hand aufgelegt und geheult und gesagt, Jesus, du sollst dir, lass diese Menschen wegnehmen und ihnen Ruhe und Freude geben. Und dann sind sie umgekippt. Und ich nur so. Und sie sagt, ja, nur so. Aber Papi, sag mal, warum die Leute umgekippt? Das war doch der Heilige Geist, oder? Und ich so, ja, natürlich. Na klar, das war der Heilige Geist, Schatz. Wer sonst? Ich fahre. Dann guckt sie mich an und sagt mir folgender Satz. Und sagt mir, Papi, ich möchte mehr von diesem Heiligen Geist haben. Freunde, ich wusste nicht mehr, wo Bremspedal ist, wo Gaspedal, wo meine Kuppel ist. Das hat mich nach hinten geschmissen. Ich habe gefühlt, als ob ich wirklich in Lamborghini fahre. So, was laberst du da? Was sagst du da? Und seitdem habe ich sie an der Hand unserer Gebetsteamleitern gegeben und sie haben sie trainiert. Sie ist heute 17. Prophezeit wie eine Weltmeisterin, betet gerne für Heilung, begleitet mich immer wieder im Dienst mit anderen Gebetsleuten. Und ist nicht aus unserem Gebetsteam auszudenken. Warum? Weil der Heilige Geist, diese Feuer, die brennt und nicht verbrennt, auf ihr Leben kam. Und heute Morgen möchten wir gerne, wenn du möchtest, kannst du mir ein paar Holy Pads geben, sage ich mal, in der Connect Church. Du kannst mich gerne kurz begleiten. Wir möchten gerne zu diesem Feuer Gottes kommen, die uns anzündet, aber nicht verbrennt, die uns anzündet, aber nicht kaputt macht, die uns führt und leitet. Weißt du, du kannst rumschreien, ich bin Volksmissionar und brenne und keine Ahnung, aber das Beste ist, wenn die Menschen sagen, hey, mein Nachbar ist kein Mörder, mein Nachbar ist ein Gott. Der Heilige Geist kommt in unser Leben und befähigt uns zu dem, was wir mit dem normalen, natürlichen nicht fähig sind. Ich sage nur noch einen Satz und dann beten wir. Der Heilige Geist und die Befähigungen des Geistes, wenn sie auf dein und mein Leben kommen, das sind keine Belohnung für unseren Glauben, das sind Befähigungen für den Dienst. Gott belohnt dich und mich mit dem Heiligen Geist, er befähigt uns für den Dienst mit dem Heiligen Geist. Mit diesem Feuer, mit dieser Leidenschaft, mit diesem brennenden Busch, der in uns leuchten soll und nicht ausbrennen soll. Lass uns bitte zusammen aufstehen. Ich weiß es nicht, wie ihr hier Aufruf macht. Paul, gib mir, lass mich das machen. Vertrau mir. Vertrau mir. Ich werde keinen Mensch schlagen. Glaub mir das. Ich weiß, mein lieber Paul hat uns erzählt, dass in Berlin alles anderes läuft. Er lebt mal ein bisschen Südenliebe und Südenhauch. Ist das okay? Darf man das in diese Freiheit machen? Paul, wir lieben dich, wir ehren dich, wir schützen dich. Aber Gott tut uns nicht weh. Gott tut uns gut. Amen. Ich weiß, mit der Zeit sind wir eng, deswegen möchte ich dich ermutigen, erhebe deine Hand, deine Stimme mit mir zusammen. Wenn wir sagen, hier hat Gott so viele Erweckungen getan, durch viele Menschen, die in Berlin waren, auch die Volksmission hier und so weiter und so weiter. Hey, lass uns beten, dass dieses Feuer Gottes auf uns ganz frisch kommt.
Amen, 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 amen.
Und lass uns anfangen zu beten, dass Gott, ich möchte nicht mehr ein rauchender Fackel sein, sondern du zündest dein Feuer heute Morgen in meinem Herzen an. Gott, du zündest dein Feuer ganz frisch in mein Leben an. Gott, ich möchte vom Neu brennen. Und ob du jetzt 12 oder 75 oder 80 bist, das ist vor Gott wurscht. Dein Alter und mein Alter ist, also ist, wurscht heißt, ist egal. Man sagt das so im Süden. Also das ist für Gott, spielt keine Rolle für Gott. Weil Gott sucht kein Ältere noch kein Jüngere, Gott sucht bereite Menschen. Wenn Samuel mit 12 berufen wurde, dann kann er auch mit dir mit 12 und mit 80 tun. Amen. Come on, lass uns Hände und Stimmen erheben. Ich leite kurz im Gebet und dann möchte ich euch gerne bitten. Wenn du sagst, hey, ich brauche heute Heilung, ich brauche gerne einen Trost, ich brauche, dass die Liebe Gottes mein Leben trifft. Ob das für euch gewohnt ist oder nicht, ob ihr das normal, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Gott hier ist und dass Gott dir begegnen möchte. Bitte verlass deinen Platz und rasch nach vorne, ganz schnell. Und dann werden wir mit Paul, mit Pastor Markus und Paul werde dann das Gebetsteam nach vorne bringen. Und dann möchte man gerne kurz Hand auf dich legen, für dich beten und glauben mit dir, dass diese diese rauchende Fackel wieder entzündet wird und dass Gott wirklich Wunder tut in dein Leben. Halleluja. Komm, erhebe mal Hand und stimme mit mir. Jesus, wir ehren dich, weil du König der Könige bist, Herr der Herren. Wir danken dir für deinen Geist, für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist, der mit Feuer spricht, auch der Feuer kommen lässt. Du möchtest, Herr, dass wir brennen für deinen Geist, brennen in der Liebe, brennen in den Dienst. Papa, danke, dass du hier bist, um Menschen zu berühren und Menschen zu erfüllen. Halleluja, Vater, wir danken dir, dass du jetzt den Himmel über uns öffnest und lässt einfach Gnade fließen. Du lässt Gnade fließen, du lässt Gnade fließen, Papa. Jeder Zerbrochene wird ermutigt und jeder Sünder wird vergeben, jeder Kranke wird geheilt. Und die Trauer, Papa, nimmst du und schenkst uns himmlische Freude. Jesus, wir ehren dich. In deinem Namen beten wir. Halleluja. Amen.